Eldoradio Podcast.
Hier ist Eldoradio und Hans-Peter Ahrens ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo.
Hallo, Herr Paul, richtig.
Genau. Sie sind ja aus einer alten Schaustellerfamilie und haben damit eine ganz andere Kindheit gehabt als ich, weil ich bin mich als Kind mit meinen Eltern nie auf die Kirmes gegangen oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Wie war das damals, als Sie kleiner Junge waren, das zu erleben, immer in diese Kirmes mitzufahren oder auch nur hin und wieder mal mit den Eltern auf der Kirmes zu sein? War das für Sie was sehr Aufregendes damals oder einfach Alltag?
Ja, wir sind ja im Wohnwagen groß geworden und haben auch anfangs im Wohnwagen gewohnt. Ich bin 1944 geboren, damals waren wir ausgebombt hier in Dortmund, meine Großeltern hatten ein Haus und wir haben im Wohnwagen in Enniger bei Beckum haben wir gestanden und da bin ich auch geboren. Und die Kindheit ist für Schaustellerkinder eigentlich schön. Das ist einer der Gründe, warum die meistens bei der Schaustellerei bleiben, weil die Vermutung haben, dass sie die Kindheit mit Karussell fahren und umsonst Eis essen mal irgendwo und umsonst eine Cola Fanta trinken oder eine Bratwurst essen, dass sich das so im Laufe des Lebens fortsetzt. Ich habe immer gesagt, das ist der größte Spielplatz der Welt vor der Tür. Und das ist natürlich, irgendwann stoppt das, wenn man selbstständig wird und dann entdeckt man, was dahinter steckt und was man machen muss.
Und wenn Sie jetzt heute über so eine Kirmes gehen oder über den Weihnachtsmarkt, können Sie sich dann noch daran erfreuen oder sehen Sie das dann nur noch als der Profi, der sieht, was gut läuft, der was sieht, was nicht so gut läuft?
Das Problem ist, man wird ja ein bisschen betriebsblind. Was ich gemacht habe und wir haben zweimal jetzt in den letzten Jahren oder mehrmals, sagen wir so, Lünen, Werne und auch in Lütchen, Dortmund, habe ich Flüchtlingsgruppen über den oder Migrantengruppen, oder ja, wie sie man nennen wollen, über einen Kirmesplatz geführt, natürlich mit Helfern, weil das ein ziemlicher Aufwand ist. Wir haben die Leute dann fahren lassen und da habe ich eigentlich der Rundgang, der ist dann intensiver, als wenn ich so normal über den Platz mal schlender und dann muss ich ja irgendwo hin und dann guckst du nicht links und nicht rechts. Hast dann auch wenig Zeit meistens. Und das war ja dann meistens so boah, mit den Flüchtlingsgruppen, je nach Größe. Werne war das Größte. 2,5 Stunden. Und da habe ich eigentlich entdeckt, dass Kirmes schön ist.
Ja, also da konnten Sie nochmal
wiederentdeckt, ja,
diesen anderen Blick entwickeln.
Ja.
Sie haben ja auch gerade erzählt, Sie sind 1944 geboren. Das heißt, Sie haben ja auch gerade dann als Kind diese Nachkriegszeit irgendwie miterlebt. Wenn ich so mit Leuten aus der Zeit spreche, das ist eine ganz andere Welt gewesen. Wie haben Sie das dann als Familie auch geschafft, dann so einen Neuanfang zu machen? Oder hatten Sie das Glück, dass all Ihre Fahrgeschäfte...
Ach, nichts war mehr da.
Dann, also Sie haben dann auch wieder von null anfangen müssen mit Fleiß.
Ja, war nichts mehr da. Meine Großeltern von der einen Seite hatten eine Kinderschaukel. Meine Großeltern von der anderen Seite hatten hier in Dortmund die Straße Papengarten, die gibt es gar nicht mehr. Die lief, wenn Sie die Bonnstraße runterkommen, da existiert eine Brücke hinter dem Henslerhaus. Und da rechts am Bahndamm war eine Straße, die ist Papengarten. Und da hatten wir so 100 Jahre gewohnt. Und das ist da wieder aufgebaut worden. Aber meine Eltern und ich waren eigentlich die ganze Zeit immer noch im Wohnwagen, bis ich dann in die Schule kam. Und wenn ich, Sie sagen gerade die Nachkriegszeit, wissen Sie, was ich sehe heute, wenn Sie die Bilder sehen, wie Aleppo zerbombt wird und so. So war das hier bei uns. Das war für uns normal. Also für die Kinder war es normal. Es gab auch in den Trümmern keine Absperrung, wie das heute ist. Und in Baustellen Absperrungen ähnlich. Wir sind da rumgeturnt drin, wenn wir dann zu Hause waren. Spielplatz.
Ja, das ist das, was ich auch aus der Familie kenne, dass man dann in Düsseldorf damals dann in diesen Häusern, wo die Eltern heute einen Herzinfarkt bekommen konnten, waren die Kinder alle unterwegs und haben sich dort dann vergnügt und ihre Zeit verbracht. Sie haben sich dann aber auch ziemlich schnell selbstständig gemacht. Anfang 1967 haben Sie sich schon selbstständig gemacht. Das Erste, was Sie gemacht haben, war dann ein Fahrgeschäft, wenn ich das richtig... Und das kam erst später dann?
Ja, ich habe 1907... Ich wollte ja... Ich habe... damals hieß das mittlere Reife gemacht. Meine Mutter, die ist aus Frankreich, die kommt aus dem, wie wir sagen, privaten Bereich, aus der Bretagne. Die meinte, ich sollte was Ordentliches lernen. Dann habe ich Betonbauer gelernt und wollte dann Bauingenieur werden. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die kam auch aus der Schaustellerei. Was haben wir da gemacht? Dann sind wir Schausteller geworden. Und das erste Geschäft, was ich hatte, das ja, im Volksmund hieß es Pikassbude, im Schaustellerspiet Blinker. Da waren 5 Felder mit Karo, Herz, Kreuz
und Pik.
Pik. Und in der Mitte war der Bube. Aber der hat keine besondere Bedeutung. Man legte auf die, also die Kundschaft legte auf die Felder jeweils einen Groschen. Dann wurde so eine Art, war aber elektrisch schon, so eine Art Rad gedreht. Und das Licht, ging das Licht hin und her. Und das Licht, das zuletzt aufleuchtend stehen blieb, das hatte gewonnen. Ja, dann konnte man so wie bei Verlosung sich irgendwas aussuchen. Und meistens bei dem Klinker, wegen der Groschengeschichte, musste man eigentlich mehrmals spielen, damit der Preis auch höher würde. Man konnte die Karten sammeln und sich dann was aussuchen. Und dann habe ich 1967 habe ich geheiratet, ja, da habe ich ein Kindergeschäft, eine Eisenbahn damals gekauft und bin damit gefahren eine ganze Zeit. Auch weiter weg und 1975 die Überschlagschaukel. Im Volksmund Affenkäfig. Das sind die Schaukel, wo man schaukelt, aber auf den Füßen bleibt, aber über Kopf geht. Und mit der bin ich eigentlich bundesweit gefahren. Da habe ich in Hamburg mitgestanden, da habe ich in Stuttgart mitgestanden. Die war zu der Zeit, sie war schon älter, aber zu der Zeit relativ selten, weil viele die Schaukel da schon aufgegeben hatte, weil die modernen Karussells im Kommen waren und das eigentlich schon altertümlicher Style war. Und die habe ich eine ganze Zeit, ja, die habe ich bis 2006 gehabt.
Ja, und dann sind aber jetzt ja noch in den Jahren danach auch noch gastronomische Angebote.
Ja, dann habe ich richtig 1983 habe ich dann einen Bierwagen, kennen Sie, gut, ja. Aber ich habe dann nach Schaustellerart einen besseren Bierwagen bauen lassen und bin dann damit umhergezogen. 1979 habe ich an der Rinaldikirche in Dortmund zum Weihnachtsmarkt zum ersten Mal den heute noch existierenden Grillschinkenstand gebaut.
Warum sind Sie, das ist ja eine ganz andere Art als das, was Sie vorher gemacht haben, mit so Karussell zum Beispiel von einer Kirmes zur nächsten zu fahren. Was hat Sie dazu bewegt, zu sagen, ich mache jetzt was Gastronomisches? Das ist ja nochmal eine ganz andere Art auch zu kalkulieren oder zu arbeiten.
Als ich groß geworden bin, also ich oder Kind war, spielte die Gastronomie auf der Kirmes überhaupt keine Rolle. Also es gab keine Kirmes, wo irgendwie ein Bier, wenn überhaupt, hatte der im Ort wohnende Wirt irgendwie ein eine Theke draußen oder ein Bierstand davor. Es gab auch kaum Imbissgeschäfte. Und das draußen Essen und Trinken, das hat sich eigentlich entwickelt, als die Leute, das Publikum, ins Ausland gefahren ist. Und da dann gesehen hat, wie das draußen dann ist. Und ich will mal ein Beispiel. Der erste, in Dortmund gab es eine ganz gute Veranstaltung. Der nannte sich Musik- und Tanzbasar. Der erste war 69 oder 70, das weiß ich nicht ganz genau. Die lief gut, also wir hatten extra so einen Hut kreiert damals, der nannte sich Dodo. So ein Plastikhut, weiß, hatten sie alle auf. Das war eine gute Veranstaltung. Und da sollten die Gastronomen auf dem alten Markt, die sollten doch Tische und Stühle rausstellen. Wollten sie nicht. Und Sie wissen, wie heute der alte Markt in Dortmund aussieht, dass er voll bestuhlt ist und im Sommer das Angebot natürlich bei gutem Wetter angenommen wird. Aber da gab es kein Interesse dran. Das ist dann erst danach, im Laufe der Jahrzehnte gekommen, diese Außengastronomie. Das ist auf den Kirmesplätzen gekommen und ist eben auch in den Städten. Sie hatten früher in Bayern, gab es schon größere Biergärten, die auch heute noch, da muss man von vornherein sagen, dass da die Berechtigung auch viel größer ist, weil die Wettersituation in Bayern und in Baden-Württemberg eine andere ist als bei uns. Nordrhein-Westfalen ist ja nicht gerade, wie soll ich mich ausdrücken, also ein Wetterparadies. Aber die Außengastronomie, das ist, ja, 70er angefangen, aber Höhepunkt hat sie erst vor 20 Jahren erreicht.
Und das ist jetzt wahrscheinlich, damit man ein guter Schausteller ist und im Geschäft bleibt, muss man wahrscheinlich auf solche Trends auch reagieren. Ja, und das war das vor 20, 30 Jahren, das, worauf man reagieren musste, ist, Sie sind ja jetzt natürlich eher am Ende der Ihrer aktiven Laufbahn oder vielleicht in einem...
Lassen mich noch ein bisschen.
Ja, ein paar Jahre haben Sie noch, aber es sind keine Jahrzehnte mehr wahrscheinlich.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Aber Ihr Sohn zum Beispiel ist ja im Geschäft und Ihre Enkel gehen ins Geschäft. Was sind die Trends, die diese Generation berücksichtigen?
Die Schaustellerei war immer flexibel. Ich, als Beispiel, Sie haben gerade gefragt, ja. Karussell angefangen und dann Gastronomie. Die Weihnachtsmärkte hier im Raum sind ja alles Weihnachtsmärkte ohne Karussells oder maximal mit Kinderkarussells. Im Osten der Republik, also in der DDR, aber auch vorher, gab es immer schon Weihnachtsmärkte, wo Karussells auch gebaut haben. Also zu DDR-Zeiten waren die Weihnachtsmärkte, die da stattfanden, mit Karussells bestückt. Da gab es auch einen Grund für, weil bei Verkaufsgeschäften meistens keine oder nicht genügend Ware vorhanden war, um die zu verkaufen. Ja, das ist Tatsache. Wenn Sie da also mit einer Verlosung hatten oder irgendein Verkaufsgeschäft hatten genügend Ware, konnten Sie da Millionär werden. Sie hatten nur ein Problem dabei. Da gab es einen 95%igen Steuersatz.
Dann bleibt da nicht mehr sehr viel übrig.
Nicht sehr viel.
Okay.
Aber und ja, und ich sag, durch die Weihnachtsmärkte, die ich mir in dieser Form bis jetzt sind, auch nicht habe in meiner Jugend vorstellen können. Wir hatten in Dortmund immer einen Weihnachtsmarkt. Meine Urgroßeltern, die haben an der Ranolli-Kirche, also vor 1900 irgendwann, mit einem Lebkuchenstand gestanden. Das war am Heiligabend. Da wurde morgens um 6 Uhr geöffnet und abends zur Christmette um 12 Uhr geschlossen. Und für diese Stunden wurde 4 Wochen vorher in der Lebkuchenbäckerei, dann unten am Papengarten, wurde in der Backstube vorgebacken. Und dann hat sich ja die Zeit der Weihnachtsmärkte wesentlich verlängert, als ich zu Hause ablösen musste. Ich musste dann mit 10, 11 musste ich dann ablösen und helfen. Wenn ich aus der Schule war, musste das Essen hochbringen. Damals in die Gastronomie zu gehen und essen zu gehen, das war nicht möglich. Das war vom finanziellen Rahmen her nicht möglich. Es war ein kleiner, beschaulicher Weihnachtsmarkt an der Ranolli-Kirche mit etwa 30 Geschäften. Dann kam 1957 das Ladenschlussgesetz. Und alle Geschäfte mussten pünktlich um 19.30 Uhr schließen. Das wurde auch scharf kontrolliert. Das Ordnungsamt hat also Leute rumgeschickt. Die hatten damals alle noch die Ledermäntel aus dem Krieg. Und genau darauf geachtet, dass die Klappen um 18.30 Uhr geschlossen waren. Das kommt aus der Gewerbeordnung, dass reine Märkte sich an die Öffnungszeiten zu halten haben. Dann haben wir Anfang der 60er, 61, 62, den alten Markt dazugenommen, haben da Kinderkarussells draufgestellt. Und aus dieser rechtlichen Situation ist dann ein Jahrmarkt erstanden, der sich also nicht mehr an die Öffnungszeiten in der Form halten musste. Der also dann bis 8 Uhr abends geöffnet war und den Vorteil hatte, dass also nach Geschäftsschluss auch die Verkäuferinnen und Verkäufer aus den Geschäften nochmal über den Weihnachtsmarkt gehen konnten. Aber als ich aus dem Weihnachtsmarkt dann angefangen habe, selbstständig, mit dem Lebkuchenmagen von meinem Großvater, 1967, da gab es keinen einzigen Trinkstand auf dem Weihnachtsmarkt. Der erste, der hinkam, war 1970 der Kollege Rudolf Isken, der heute noch an der Ranolli-Kirche den den Stand betreibt. Und ich sag nochmal, Außengastronomie war kein Thema. Es gab ein oder zwei gut verdienende Bratwurstbuden da, aber auch nicht das Fastfood draußen zu sich zu nehmen, das war nicht der Trend. Und im Laufe der Jahre, durch wechselnden Willen der Bevölkerung, durch wechselnde Einstellung, ist es dann möglich geworden, einen Weihnachtsmarkt zu betreiben, in der Form, wie wir ihn heute haben, auf 4 verschiedenen Plätzen oder 5, der sich mit der also 300, über 305 Beschicker haben wir jetzt. Problem dabei ist, bei dieser ganzen Geschichte, die Weihnachtsmärkte sind nach vorne gekommen, sind gut geworden. Sind aus dem Geschäftsjahr der Schausteller und Marktkaufleute nicht mehr wegzudenken. Aber die normalen Kirmessen im Frühjahr, die haben ganz stark abgebaut. Diese Zeiten, die für uns, wie soll ich mich ausdrücken, Bänke waren, das war Ostern. Das war Himmelfahrt, das war Pfingsten, Frohen Leichnam. Da kamen die Leute an den Fest- und Feiertagen auf die Kirmes. Und heute fahren die Leute zu den diesen Fest- und Feiertagen, Mallorca oder ich weiß es nicht wohin, auf jeden Fall. Sie kriegen ja die Diskussion immer mit. Es gibt ja, das Jahr ist ja noch nicht angefangen, da fängt irgendeiner an zu rechnen, auch in den Medien, mit welchem Brückentag dann man den Urlaub verlängern kann, dass man dann so und so viele Tage hat. Und ich kann mich erinnern, das war in meiner Jugend, war eine Bild-Zeitung, die lasen wir oft, weil wir unterwegs waren und so, wir wollten das Lokalblatt jetzt im sauerländischen Dorf wollten wir auch nicht lesen. Und war in der Bild-Zeitung eine große Überschrift, dass die diese Feiertage und dann die Zwischentage da ausnützen würden, dass die Faulenzer waren praktisch. So hat sich dann auch...
Ja, also es hat sich viel geändert.
Ja.
Sie sagen, der Weihnachtsmarkt ist das, was ganz wichtig ist, dass der gut läuft. Was ist das Erfolgsrezept aus Ihrer Sicht des Dortmunder Weihnachtsmarktes? Weil der wird ja immer größer und ich glaube, er ist ja einer der meistbesuchtesten Weihnachtsmärkte überhaupt weltweit in Schüssen. Was ist das, was der Dortmunder Weihnachtsmarkt anders macht, besser macht oder vielleicht warum er attraktiver ist, dass so viele Leute kommen?
Erstmal ist ja... Wir haben ja die Weihnachtsmärkte in ihrer heutigen Form in allen Städten im Ruhrgebiet sind ja aufgekommen in den 60er Jahren, Anfang der 70er. Vorher gab es keine mehr. Ich weiß nicht, ob es früher vielleicht im kleinen Rahmen auch welche gab, aber wir haben hier in Dortmund immer durchgehalten. Das war also schon eine Tradition. Als die anderen anfingen, haben wir schon jahrelang den Weihnachtsmarkt betrieben. Das ist das eine. Und ich denke mal, wir haben immer wieder... was dran getan. Das Programm auf dem Weihnachtsmarkt zu machen, eine Bühne mit Musik, das sind wir die Ersten gewesen im Raum mit der kleinen Bühne auf dem alten Markt. Damals war es von der Hansa Brauerei gesponserte Kogge, nannte sich Hansa Kogge. Und nachher ist eine Bühne hingestellt worden, wo die heute noch existiert. Dann haben wir nachher... ich denke mal, wenn Sie mal außerhalb des Weihnachtsmarktes gehen und sich die Stadt anschauen, dann befinden Sie sich im Dunkeln. Und der einzige Bereich, der hell erleuchtet ist, ist der Bereich des Weihnachtsmarktes. Wir achten also auf Optik, auf Schmuck und auf Licht. Und der alte Spruch in der Schaustellerei, Licht lockt Leute, der existiert immer noch. Da haben wir natürlich vor 20 Jahren jetzt fast diesen großen Baum dahingestellt. Jetzt fragen Sie mich, warum der Baum so angenommen wird. Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann.
Aber es scheint ja wirklich zu sein, dass die Leute in Busladungweise hier hinfahren, um sich das anzugucken.
Ist richtig. Und Sie müssen eins bedenken. Städte wie Köln und selbst Erfurt in der DDR, die auch einen ordentlichen Weihnachtsmarkt haben, die haben ja schon alleine Vorteile und Nürnberg auch von ihrer Kulisse her. Und Sie müssen bedenken, wo wir hier in Dortmund sind.
Ja, das ist jetzt nicht die schöne mittelalterliche Leider. Kulisse.
Ja. Wir sind nun mal, es wird ja hier der lobenswerterweise bemüht sich der Tourismus hier so ein bisschen Dortmund auch als Touristenstadt zu verkaufen. Es hat ja auch angezogen, nur wir werden eben nie Hamburg. Berlin, München und Nürnberg und die Geschichten, das werden wir nicht werden. Und wir müssen auch Wir können keinen Weihnachtsmarkt bauen wie in Nürnberg mit sehr viel Spielzeug und wir haben eine andere Klientel hier. Also ich weiß nicht, ob Sie beiden wissen, wo wir hier in Dortmund sind. Ich weiß es ganz genau, weil wir im gesamten Stadtgebiet Veranstaltungen machen. Und wir haben nun mal zum Beispiel im Dortmunder Norden, ich glaube, über oder an die 50% Leute mit Migrationshintergrund, wie wir es heute sagen. Und die wollen ja auch was geboten bekommen und können manchmal dann mit den Engelsfiguren und dem Holzspiel, also holzgeschnitzten Weihnachten, nicht viel anfangen. Also bringen wir andere Artikel. Das ist eine reine geschäftliche Entscheidung.
Ja. So viel zu dem, was Sie bisher auch so gemacht haben, wie Sie es einschätzen. Sie sind aber auch noch sehr aktiv in der Interessensvertretung der Schausteller. Und darüber wollen wir gleich auch noch sprechen, weil da sind Sie ja seit mehreren Jahrzehnten auch aktiv. Und das ist auch nochmal eine ganz spannende Sache.
Ja.
Hier bei Eldoradio.
Ja, das war ein Element of Crime, Lieblingsfarben um Tiere vom aktuellen Album. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört den letzten Akkord. Das sind die Abschiedssendungen mit Norbert und mir. Und heute Abend zu Gast, ihr habt es gerade schon gehört, im ersten Teil Hans-Peter Ahrens, ein Schausteller oder einer der größten Schausteller, den wir hier in Dortmund haben. Und jetzt wollen wir uns mal anhören, was es Aktuelles gibt im Hause Ahrens.
Ja, wir haben ja gerade schon einiges gehört, was Sie so machen. Sie sind ja jetzt in der vierten Generation auch ein Schausteller oder noch mehr Generationen?
Ja, je nachdem von welcher Seite. Also sind es 5er, glaube ich, oder was habe ich?
Ja,
so ganz richtig kriege ich es auch nicht hinter.
Zumindest sind Sie in der vierten Generation Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Schausteller und Marktkaufleute, wenn ich das auf der Homepage da richtig gezählt habe, die Leute, die Ahrens heißen, bei den Vorsitzenden.
Nein.
Habe ich das schon?
Nein. Das ist schon richtig. Also, das ist aber der Schaustellerverein Rote Erde Dortmund. Den hat mein Urgroßvater gegründet.
Genau.
Da war mein Großvater Vorsitzender, mein Vater, und da bin ich Vorsitzender. Er hat 1897 gegründet und in dem Verein bin ich seit 1979 Vorsitzender, also Vorsitzender Schaustellervereins Rote Erde Dortmund. Und die bundesweite Geschichte, die hat begonnen 1989. Da wurde ich Bundesvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Schausteller und Marktkaufleute.
Genau, also Sie sind da in beiden Verbänden sehr lange schon ehrenamtlich aktiv. Das kostet ja viel Zeit. Und Sie müssen ja auch gucken, dass Sie Ihr Geld verdienen. Warum investieren Sie so viel Zeit da rein? Ich habe gelesen, 1 bis 2 Tage die Woche, um sich da für die Interessen von sich und Ihren Kollegen und Kolleginnen einzusetzen.
Wir haben uns ja eben hier unterhalten.
Ja.
Und Sie betreiben ja hier dieses Radio.
Ja.
Wie ich gehört habe, auch, haben Sie mir erzählt, auch unbezahlt.
Genau.
Ja, und irgendwer muss ja irgendwas machen, was nicht nur mit seinem Job zu tun hat. Es gibt viele Bereiche, die Schaustellerei abdeckt und abdecken muss. Und die müssen wir in irgendeiner Form am Leben erhalten. Wir haben verkehrstechnische Probleme, wir haben lebensmitteltechnische Probleme. Wir haben Zeitprobleme vom Auf- und Abbau, von den Schließungszeiten, von den Öffnungszeiten. Und das muss alles verhandelt werden. Und da müssen Sie irgendwelche Leute haben, die das dann bearbeiten. Zu denen gehöre ich eben. Und ich hab mich dafür interessiert einfach auch. Das liegt in der Familie, die haben sich alle dafür interessiert. Und dadurch mache ich das jetzt. Also wie gesagt, der älteste Job ist der des, oder Beschäftigung ist der des Schaustellervereins Rote Erde Vorsitzenden seit 1979, das andere seit 1989. Und da bin ich seit 2003, bin ich da Präsident.
Ja, wie wichtig ist Ihnen bei dieser Arbeit so was wie Traditionspflege oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle bei diesem Engagement?
Ja, da gibt es ja diesen dummen Spruch, Tradition und Fortschritt.
Ja.
Tradition ist schön, wenn man sich erlauben kann. Sie müssen aber auch mit den Zeiten gehen. Wir haben ja eben über die mobile Gastronomie gesprochen, die einen Großteil der heutigen Festplätze, der Besetzung heutiger Festplätze ausmacht. Das ist ja viel mehr, als früher an Karussells drauf standen. Und wenn wir jetzt in den Karussellbereich gehen, die Karussells, Zelte und alles, was auf den Kirmessen rumläuft, das nennt sich fliegende Bauten. Für diesen Begriff fliegende Bauten gibt es einen Bundesausschuss. Das ist der Bauausschuss, also fliegende Bauen. Der wird von den obersten Bundesbehörden der Länder, Baubehörden der Länder betrieben. Und wir als Schausteller sind Gäste da drin. Und ich sage Ihnen wirklich, wenn wir nicht drin wären, dann wären Karussells nicht mehr aufbaubar.
Okay, da geht es einfach, dass Sie sagen, wenn Sie diese Vorschriften machen können, dann ist das für uns wirtschaftlich nicht mehr tragfähig.
Also wenn Sie zum Beispiel, ist es ja, wenn man etwas über eine bestimmte Höhe irgendwo hinbaut, muss man Fundamente machen. Und Sie können nicht auf jedem Kirmesplatz Betonfundamente hinsetzen. Bei wechselnden Karussells, bei wechselnden Größen, das geht nicht. Also gibt es für die fliegenden Bauten, das hat nichts damit zu tun, dass mangelnde Sicherheit wäre, aber es gibt abgeschwächte Vorschriften, so dass diese mobilen Geschichten transportabel sind. Wir transportieren ja manchmal Karussell in 2-3 Tagen über hunderte von Kilometern, werden abgebaut und werden wieder aufgebaut. Und Baum auf dem Weihnachtsmarkt, den haben wir auch unter der Kategorie fliegende Bauten laufen. Sonst würde er da nicht stehen. Wenn er wie ein normales Bauwerk behandelt würde, würde er nicht stehen.
Ja, also dann ist es halt wichtig, dass man sich da auch einsetzt, also auch quasi für ihre eigenen Interessen.
Ja.
Sie haben dann ja irgendwann ein Bundesverdienstkreuz für diese Arbeit bekommen. Hat Sie das dann sehr gefreut, dass man das so anerkennt? Weil Sie sind ja eher im Hintergrund da aktiv und man liest so, wie ich vorher am Anfang erzählt, Ihren Namen, den liest man mal so in einem Artikel, in so einem Nebensatz. Aber Sie stehen ja nicht so im öffentlichen Rampenlicht mit Ihrer Arbeit.
Ach, eigentlich fühle ich mich genügend im Rampenlicht. Und es ist ja nicht immer ganz förderlich, im Rampenlicht zu stehen. Aber dieses Bundesverdienstkreuz, das habe ich eigentlich dafür genommen, jetzt nehmen Sie mich nicht als zu edel, aber trotzdem dafür genommen, für die Arbeit der Schaustellerei. Ich behaupte, dass die Schaustellerei einen wichtigen Bereich hier in Deutschland, und jetzt sage ich Ihnen, im Kulturbereich, das wird oft an die Seite getan und das ist so, was weiß ich, eine Art Subkultur oder was. Aber wenn es nicht wäre, würde was fehlen.
Ja,
ohne Kirmessen, ohne Märkte, ohne Weihnachtsmärkte würde was fehlen. Es würden Kommunikationszentren fehlen. Es würde, und die Kirmes ist der einzigste Bereich, jetzt nehmen wir einen Wochenmarkt noch dazu, aber die Kirmes ist ja anders. Sie werden ja auf der Kirmes unterhalten. Sie spielen die Musik ein als Stücke und da ist ja eine permanente Unterhaltung. Sie können an dem Karussell stehen bleiben und an dem Karussell stehen bleiben. Wenn es Ihnen gefällt, da wird eine Platte gespielt, da wird eine Platte gespielt. Und dann können Sie sich angucken, wie die Leute sich in den Karussells bewegen und juchen. Das ist die einzige soziale Veranstaltung ohne Eintritt, die es in dieser Republik gibt. Da fahren Behinderte drüber, da ist alles.
Und wenn ich das so von Leuten, die ich kennenlerne, die auf dem Land aufgewachsen sind, im Gegensatz zu mir, das scheint ja auf manchen kleineren Gemeinden, ja, ist das ja wirklich der Punkt, wo die
richtig,
noch alle nochmal hinfahren,
richtig,
wo man sich nochmal trifft und wo sich wahrscheinlich die ein oder andere Ehe wahrscheinlich dann
anbahnt. Ja, vollkommen
anbahnt.
Richtig. Vollkommen
daher richtig. Geht es am Ende auch um Kulturgut in einer ganz bestimmten Weise. Das würde ich dann auch
sagen. Ja, so das sehen. Wird uns immer abgestritten und Sie kennen ja die Geschichte. Ach, guck dir die Kirmeskrämer da an oder was. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, wir decken einen wichtigen Bereich ab. Und wir decken einen wichtigen Bereich für das normale Publikum ab. Und auch wenn mal wenig Geld vorhanden ist, dass man sich 2 Stunden in Krange über die Kirmes, dass man 2 Stunden in Krange über die Kirmes gehen kann, über den Soester Allerheiligenmarkt oder im Pützchen oder bei uns über den Weihnachtsmarkt oder selbst die Dortmunder Osterkirmes, die ein bisschen geschrumpft ist im Laufe der Jahre. Das sind alles wichtige Geschichten, meine ich, für die Leute in der Umgegend. Und da haben wir natürlich überregional wichtige Volksfeste. Das fängt an mit dem Münchner Oktoberfest und setzt sich dann Cannstatter Wasen fort und ähnliche Geschichten, Kranger Kirmes. Aber also ich halte das für unser gemeinsames Leben für einen wichtigen Bereich.
Und ich glaube, wenn man kein guter Geschäftsmann ist, wird man da auch nicht lange erfolgreich sein in diesem Business, oder?
Ja. Leider sind wir jetzt, das ist unser Problem, dass wir meistens nicht allzu gute Geschäftsleute sind. Wir machen, es muss aufgebaut werden, muss abgebaut werden, es muss betrieben werden. Ja, und der bürokratische Hintergrund, der wird ja immer größer. Meine Frau sitzt jetzt 1,5 Stunden abends alleine, um die Stunden der Leute genau aufzuschreiben. Wer darf denn wann arbeiten und wie lange? Ein bisschen werden sie auch kennen von den Minijobs und Ähnlichem. Ja. Und sie werden auch ein bisschen davon kennen, dass Leute eigentlich gar nicht arbeiten dürfen, weil nebenbei was verdient wird. Das dazwischen, einen Weg zu finden und trotzdem vernünftiges Personal zu haben, ist eine unheimliche Aufgabe geworden.
Ja, wenn ich mal gucke, was eine studentische Hilfskraft alles an Formblättern ausfüllen muss, bis hin zum Führungszeugnis, um an der Uni noch Kopien anfertigen zu dürfen, wird das wahrscheinlich bei Ihnen ähnlich abstruse Ausmaße angenommen haben.
Und im Steuerbereich war es so, es gab früher ein Straßensteuerheft. Da haben Sie links Ihre Einnahmen eingetragen, rechts die Ausgaben. Und einmal im Vierteljahr sind Sie damit zum Finanzamt gefahren, haben bei dem zuständigen Sachbearbeiter im Finanzamt abgerechnet, alle Vierteljahr und einmal im Jahr mussten sie so eine Gesamtbilanz machen. Bilanz hieß das noch nicht, war einfach eine Abrechnung. Ja, wenn ich heute nicht jede Woche oder meine Frau beim Steuerberater bin, dann stecken die mich ins Kittchen rein. Sie kommen nicht mehr durch.
Also hat sich das
sie kommen nicht mehr durch.
Das Berufsbild hat sich also deutlich verändert.
Wir werden es auch verändern, da sind wir als Verbände auch dran. Wir werden das, was wir machen, verändern müssen. Das, was wir machen immer noch, Learning by Doing, klappt auch ganz gut. Von dem gelernt, von den Eltern, von den Großeltern, das klappt ganz gut. Aber bei dem heutigen bürokratischen Bereich, mit den ganzen Hygienevorschriften, mit den Steuervorschriften, mit den Verkehrsvorschriften, also wir müssen irgendwo dahin kommen. Wir machen ja heute schon teilweise Ausbildungskurse für die, die Karussells aufbauen, für technisch schwierige fliegende Bauten. Und wir müssen dahin kommen, ich will nicht sagen Lehrberuf, aber irgendwie eine Grundlage für unsere Kinder zu schaffen, dass wenn sie anfangen, dann mit 19, 20, 21, 22, dass sie überhaupt einen Begriff haben, warum sie Steuern bezahlen müssen. Ja. Zum Beispiel.
So, wir haben jetzt ja einiges gehört. Der Weihnachtsmarkt ist jetzt gerade vorbei. Die nächste Kirmes in Dortmund ist ja die Osterkirmes, wo ja die Rote Erde als Verband auch mit organisiert. Ja.
Nee, den organisieren wir alleine.
Alleine organisieren. Das ist in der Nordstadt, wenn ich, oder?
Bitte?
Die Osterkirmes ist jetzt in der Nordstadt.
Die war immer in der Nordstadt.
Genau.
Auf wechselnden Plätzen.
Genau. Was wird es dieses Jahr auf dieser Kirmes geben an Besonderheiten?
Aber wir haben ordentlich, hätte ich die Liste mitbringen müssen, aber wir haben ordentliche Karussells stehen. Muss ich sagen, es stehen 15 Karussells in jeder Drehrichtung, die Sie wollen. Es steht eine kleinere Achterbahn, es ist alles vorhanden, was eigentlich das Publikum erfreut. Die ganz modernen Sachen sind weniger geworden auf den Plätzen. Da gab es mal einen Run in den 70er, 80ern, dass auf jedem Platz, jedem Kirmesplatz auf einmal ein neues Karussell stand. Das ist nicht mehr bezahlbar. Sie fangen da irgendwo bei 2 Millionen Euro an und sie kriegen es in 8 Jahren nicht mehr finanziert. Und wenn sie über die 8 Jahre die Abschreibungsgeschichte hinaus sind und immer noch finanzieren müssen, dann landen sie in der Pleite schon.
Okay. Außerdem sollten wir jetzt am Ende erwähnen, gestern am 6. Januar war übrigens der runde Geburtstag 120 Jahre des Schaustellervereins Rote Erde. Wird das auch noch groß gefeiert dieses Jahr?
Ja, da war ich ja gestern Abend noch bis heute Morgen um 3:30. Das habe ich mir eigentlich überlegt, was hast du denn gemacht, dass du das zugesagt hast, den Herren Paul hier hinzukommen. Das war schon ein bisschen Mühe für mich, aber es war sehr schön.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und uns einen Einblick in Ihre Arbeit hinter der Kulisse und auf den Jahrmärkten und Märkten in dieser Region gewährt haben. Dankeschön, dass Sie hier waren.
Ich bedanke mich, dass ich eingeladen wurde und wünsche Ihnen frohes neues Jahr.
Dankeschön.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.